Servus und guten Tag zusammen zu Episode 5 unseres Podcasts Banking to Go der Kanzlei GSK Stockmann. Mein Name ist Oliver Glück. Ich bin Anwalt und berate im Finanzaufsichtsrecht, insbesondere im Fondsaufsichtsrecht. Und ich bin heute hier zusammen mit zwei Kollegen aus Luxemburg und aus Deutschland, aus unserem gemeinsamen Team. Einmal Corinna Schumacher aus unserem Luxemburger Büro und zum Zweiten mit meinem Kollegen Ralf Brenner hier aus dem Münchner Büro. Schön, dass ihr dabei seid und heute mit dazu beitragt zu diesem Podcast. Worum geht's inhaltlich heute? Es geht heute um Fondsaufsichtsrecht, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Da ist in Europa einiges im Anmarsch und in Deutschland und in Luxemburg entsprechend umzusetzen. Durch Umsetzungsgesetze, Fondsrisikobegrenzungsgesetz ist ein Stichwort aus Deutschland und die europäische Umsetzungsvorgabe ist die AIFMD 2. Was da genau dahinter steckt, dazu kommen wir gleich im Einzelnen. Ich freue mich auf den Austausch mit Perspektiven aus Luxemburg und Deutschland und würde zur Einordnung des Themas, worum es überhaupt geht, gerne mit einer ersten Frage an den Ralf Brenner starten. Nämlich, was es mit dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz überhaupt auf sich hat und welche Ziele der deutsche Gesetzgeber damit verfolgt, bevor ich dann im Weiteren dann auch nach Luxemburg zu dir rüberschaue, Corinna. Gerne, Ralf.
Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, es ist eine spannende Frage für unsere Beratung. Was ist der Hintergrund des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes? Wir haben eine 1:1 Umsetzung der EU-Vorgaben zur AIFMD 2 und UGAF-Richtlinie. Darüber hinaus sind andere europarechtliche Vorschriften umzusetzen, die sich mehr im Bereich der EMIR, der Behandlung des Konzentrationsrisikos und hier die Begrenzung von Risikopositionen beschäftigen. Auch spannend, gerade für den deutschen Markt, ist, dass der deutsche Gesetzgeber die Gelegenheit nutzt, hier auch andere Themen zu regeln, die im Fondsmarkt schon in Jahren angesprochen wurden. Zum Beispiel wird die Möglichkeit geschaffen, geschlossene Sondervermögen im Publikumsfondsbereich aufzulegen oder Bürgerbeteiligung im Bereich der erneuerbaren Energien zu verbessern. Insofern haben wir eine Kombination aus europarechtlichen Vorgaben, wie angesprochen der AIFMD 2, bestimmten Themen, die durch die EMIR in nationales Recht umzusetzen sind, und deutschen Punkten, die für den deutschen Markt relevant sind.
Ja, vielen Dank, Ralf. Das ist ja in der Tat eine ganze Menge an Neuerungen, die hier kommen soll und klingt auch ziemlich unübersichtlich aus einer Mischung europäischer Vorgaben und zusätzlich nationaler Themen. Jetzt soll ja die Umsetzung dieser europäischen Vorgaben jedenfalls bis zum 16. April 2026 erfolgt sein. Warum kommt das Gesetz dann doch jetzt relativ spät und wie ist der aktuelle Umsetzungsstand?
Da hast du leider recht. Die AIFMD 2 ist bereits seit 15. April 2024 auf europäischer Ebene in Kraft. Die Mitgliedstaaten wie Deutschland müssen diese bis zum 16. April 2026 umsetzen, wobei einige Aufsichtsrechtspflichten erst im April 2027 greifen werden. In Deutschland stockte der nationale Prozess, ist inzwischen aber wieder aufgenommen. Warum kommt die deutsche Umsetzung wirklich so spät? Wie wir alle wissen, hatten wir 2025 Neuwahlen. Dadurch ist in Deutschland ein Gesetzesvakuum entstanden und das bereits in 2024 als Entwurf eingebrachte sogenannte Fondsmarktstärkungsgesetz zur AIFMD 2 Umsetzung wurde durch den sogenannten Grundsatz der sachlichen Diskontinuität leider obsolet und es musste ein neues Gesetzgebungsverfahren gestartet werden. Bei diesem neuen Gesetzgebungsverfahren hat man den Zuschnitt etwas geändert und somit sind wir erst im Sommer 2025 mit dem neuen Bundestag nach den Bundestagswahlen wieder in das Gesetzgebungsverfahren eingestiegen. Der Ansatz unterscheidet sich in Details vom vorherigen Ansatz, aber nur in Details. So hat man zum Beispiel einige Goldplating-Themen wieder rausgenommen. Außerdem muss man leider zugestehen, dass die Materie relativ komplex ist. Wie bereits am Anfang ausgeführt, sind mehrere EU-Vorgaben umzusetzen. Parallel gibt es Arbeiten immer noch auf EU-Ebene, die laufen und im Level-2-Bereich nicht abgeschlossen sind. Und wir haben Thematiken, die auch in Deutschland einer gewissen politischen Diskussion unterzogen waren. Damit zog sich das Ganze. Wir sind jetzt aber wieder im Gesetzgebungsverfahren und haben erstmals den Referentenentwurf im August 2025 gesehen. Damit nähern wir uns jetzt Und Ziel ist, ein Gesetz natürlich vor dem 16. April 2026 rechtzeitig noch zu haben. Entscheidend ist, wir sind im Gesetzgebungsverfahren, wir sind in der Diskussion und die Themen werden somit branchenweit diskutiert und die Teilnehmer der Branche haben die Möglichkeiten, sich jetzt entsprechend vorzubereiten.
Sehr spannend. Also das Thema liegt schon länger auf dem Tisch und bevor ich gleich, Corinna, zu dir rüber ins Luxemburger Büro schalte, habe ich noch eine letzte Zwischenfrage an dich, Ralf. Mit Vormarktstärkung hat das Ganze letztes Jahr begonnen. Du hast gesagt, das erste Vorhaben hieß Vormarktstärkungsgesetz. Jetzt ist inhaltlich nicht viel geändert, aber wir sprechen jetzt von einem Fondsrisikobegrenzungsgesetz. Ist der deutsche Gesetzgeber jetzt von dem Weg abgewichen, den deutschen Fondsmarkt stärken zu wollen und sieht da jetzt auf einmal mehr Risiken oder wie ist das zu erklären, dass das in den Begrifflichkeiten ja dann doch offensichtlich auseinanderfällt?
Nein, dass das aktuelle Umsetzungsvorhaben nicht mehr Fondsmarktstärkungsgesetz und damit einen Fördercharakter hat, bedeutet nicht, dass die Förderung des Fondsstandorts keine Rolle mehr spielt. Es heißt nur, dass man in dem konkreten Gesetz natürlich im zweiten Ansatz eine neue Firmierung finden musste und bei der Gelegenheit kleine Details verändert hat im Goldplating, die wir jetzt in anderen Gesetzen oder gar nicht mehr finden. Klar ist nach wie vor, wir haben zunächst beim Fondsrisikobegrenzungsgesetz jetzt einen stärkeren 1:1-Fokus auf die Umsetzung von EU-Vorgaben. Gerade im Kreditbereich sind wir insofern stärker an der 1:1-Vorlage, was den Standort sicher fördern wird. Darüber hinaus gibt es andere Gesetzgebungsverfahren, die parallel laufen und genau diese sind sehr viel relevanter, wenn wir jetzt in die steuerliche Förderung denken. Und vor dem Hintergrund sind die Ziele des Fondsmarktstärkungsgesetzes genauso gegeben und wir sind auf einem Weg, der insgesamt der Förderung des Standortes dient, wobei wir damit immer noch bestimmte Herausforderungen, die wir später im Detail besprechen werden, im deutschen Fondsmarkt vorfinden werden.
Vielen Dank für diese begriffliche Klärung. Und ich habe verstanden, es gibt neben dem Fondsrisikobegrenzungsgesetz und der Umsetzung der AIFM D2-Vorgaben auch noch in Deutschland ein zweites Gesetz, das Standortfördergesetz mit diesen steuerlichen Impulsen. Das werden wir nachher im Einzelnen uns näher ansehen. Aber jetzt möchte ich doch die Gelegenheit ergreifen, bei dem Stichwort 1:1-Umsetzung nach Luxemburg rüberzuschalten, zu dir, liebe Corinna. Denn aus Luxemburg hört man ja oft, dass der luxemburgische Gesetzgeber hier ganz schlank und effektiv einfach das umsetzt, was der europäische Gesetzgeber vorgibt, ohne Goldplating etc. Deswegen die Frage an dich, wie ist denn der Umsetzungsstand in Luxemburg? Die europäische Richtlinie muss ja auch dort umgesetzt werden und gibt es auch nationale Änderungen und Zugaben bei euch oder ist es tatsächlich einfach 1:1?
Ja, vielen Dank, lieber Oliver, für die Einladung. Ich freue mich, aus Luxemburger Sicht zu dem Thema beitragen zu können. Passend zum Tag der Deutschen Einheit oder noch viel wichtiger hier in Luxemburg zum Thronwechsel hat Luxemburg am 3. Oktober 2025 auch einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung der AIFM D2 vorgelegt, der das AIFM-Gesetz von 2013, aber auch das OGAF-Gesetz von 2010 anpassen wird. Und wie du das schon richtig gesagt hast, der Luxemburger Ansatz ist auch hier wieder eine 1:1-Umsetzung. Das heißt, es wird kein Goldplating geben. In Luxemburg ist auch der 16. April 2026, also der EU-Stichtag, der Tag des Inkrafttretens des neuen Gesetzes. Und wichtig ist aus Luxemburger Perspektive, dass die zwei Optionen, nämlich die Verbraucherkreditvergabe durch AIFs untersagt wird und es wird auch kein Cross-Border Depository Regime geben. Das heißt, Luxemburg nutzt die Option nicht, dass Depotbanken innerhalb der EU auch für Luxemburger AIFs tätig werden können. Das heißt, es gibt keine zusätzlichen Luxemburger Verschärfungen über das EU-Recht hinaus.
Ja, so würde man sich das eigentlich als Marktteilnehmer wünschen. Ist ja schon schlimm genug, in Anführungszeichen, dass vom europäischen Gesetzgeber immer weitere Regeln kommen. Aber die Hoffnung ist ja, und deswegen möchte ich jetzt den Blick mit euch beiden, Corinna und Ralf, auf die Inhalte der neuen Regulierung werfen. Die Hoffnung ist ja, dass vielleicht manches auch einfacher wird und man aus den letzten 10 Jahren, oder es sind ja ein bisschen mehr als 10 Jahre, 12 Jahre, AFMD-Regulierung in Europa und dann in Deutschland, in Luxemburg jetzt hier konkret gelernt hat und vielleicht manches auch einfacher und besser machen kann für die Marktteilnehmer, heißt für die Verwalter, aber natürlich auch für alle, die in Investmentfonds in Europa investieren wollen. Deswegen, Corinna, machen wir beide gleich weiter, wenn du Lust hast, mit der Frage, denn welche Themen inhaltlich denn jetzt genau in Luxemburg, wie wir gerade gelernt haben, 1:1 durch die AFMD-2-Richtlinie konkret umgesetzt werden sollen, welche Vorschriften insoweit geändert werden sollen, welche Themen sind relevant für die Verwalter, aber natürlich auch für die anderen Stakeholder, Verwahrstellen hattest du vorhin schon erwähnt, Ralf, aber natürlich auch die Fondsinvestoren.
Ja, sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir haben ja schon gehört, es sind einige Themen, deswegen nur ganz knapp. Also ein wichtiges Thema ist natürlich die Kreditvergabe oder die, vielmehr die kreditvergebenden Fonds. Hier wird durch die AFMD 2 für diese kreditvergebenden Fonds ein harmonisiertes Regelwerk eingeführt. Es soll eine 20-prozentige Klumpenrisikogrenze gegenüber Finanzunternehmen, OGAFs und AIFs eingeführt werden. Es wird ein Verbot von sogenannten Originate-to-Distribute-IFs geben. Das heißt, es ist keine Strategie gestattet, die allein auf die Ausgabe von Krediten zum Zwecke der Veräußerung dieser Kredite an Dritte angelegt ist. Es wird eine Leverage-Grenze geben von 175% für offene Fonds und von 300% von geschlossenen Fonds. Diese sogenannten kreditvergebenen AIFs werden grundsätzlich geschlossen sein. Da gibt es bestimmte Ausnahmen von, aber nur unter sehr, sehr engen Grenzen. Das wird in Luxemburg ein Thema sein. Wir kommen da in einer späteren Frage noch dazu, da kann ich dann gerne näher drauf eingehen. Zusätzlich wird eine Mindestsubstanz geschaffen. Das heißt, es müssen mindestens zwei in der EU ansässige und vollzeit tätige natürliche Personen in der Geschäftsleitung tätig sein. In Luxemburg nennen wir die Conducting Officer. Das entspricht allerdings in Luxemburg schon der allgemeinen Verwaltungspraxis der CSSF. Das heißt, hier wird es für uns keine Neuerungen geben. Dann ist ein weiterer Themenkomplex die Einführung von sogenannten Liquidity Management Tools. Das heißt, offene AIFs müssen mindestens zwei geeignete Liquidity Management Tools aus einem harmonisierten Katalog vorhalten. Also da sind Beispiele zum Beispiel Redemption Gates, Notice Periods Verlängerungen, Redemption Fees und solche und Side Pockets zum Beispiel auch. Es wird eine ganz strikte Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden geben, welche Liquidity Management Tools Anwendung finden, welche aktiviert werden, welche auch deaktiviert werden. Ich hatte das vorhin schon gesagt, es wird auch eine Cross-Border-Depository-Option geben, wovon Luxemburg keinen Gebrauch machen wird. Das heißt, Mitgliedstaaten mit unzureichenden Verwahrstellenkapazitäten können so grenzüberschreitende Bestellungen zulassen. Das kann natürlich ein Vorteil für kleinere Jurisdiktionen sein. Zusätzlich wird es weitere zulässige Nebentätigkeiten oder Nebendienstleistungen in sogenannte Ancillary Services von AFM möglich sein. Das sind fondnahe Dienste wie Risk, Valuation und Administration. Die dürfen auch gegenüber Dritten dann angeboten werden, sofern natürlich keine Interessenkonflikte vorliegen. Und es ist wichtig zu betonen, dass diese Anpassungen nicht nur auf AIF oder vielmehr AFM-Ebene stattfinden, sondern vor allen Dingen auch auf OGAF-Ebene beziehungsweise deren Verwaltungsgesellschaften. Aber Ralf, vielleicht möchtest du hier auch noch den einen oder anderen Punkt ergänzen.
Sehr gerne. Vielen Dank für deine Ausführungen, die ja wirklich schon spannend dass die gesamte Breite zeigen. Was wir an Besonderheiten natürlich sehen, neben den beschriebenen Liquiditätsmanagement-Tools, die ja wirklich aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit und der Notwendigkeit der Aussetzung von Fondsanteilrücknahmen jetzt ins Gesetz kommen, ist einer der großen Lerneffekte des Gesetzgebers, um die Risiken zu begrenzen und hier zu vermeiden, während darüber hinaus bei den Nebendienstleistungen zum Beispiel die Vermögensverwaltung nicht mehr die Voraussetzung dafür sein, dass ich Anlageberatung oder Anlagevermittlung erbringen kann. Somit haben wir dort Details. Auch im Berichts- und Offenlegungsbereich wird es starke Veränderungen geben. Gerade UGAF-KVG hatten bisher im Reporting-Bereich sehr viel weniger zu reporten als die sogenannten AIFs. Das ändert sich jetzt. Die Reportings werden stark angeglichen, was für die UGAF-Gesellschaften an der Stelle eine erhebliche Modifizierung und Erweiterung der Reportingpflichten bedeutet. Darüber hinaus haben wir gerade im Bereich der Auslagerungen Klarstellungen und verschärfte Anforderungen, die sich sowohl an die Berichte, an die Aufsichtsbehörden richten, als auch an bestimmte Kontrollpflichten. Darüber hinaus gibt es in Deutschland Besonderheiten, auf die ich später noch eingehen werde, aber in der Parallelität der Länder in der AFMD 2 ist gerade auch das Reporting-Thema ein Thema, was für die Marktteilnehmer sehr relevant wird und entsprechende Umsetzungsschritte erfordern wird.
Vielen Dank. Erlaubt mir kurz eine Zwischenfrage. Ihr habt jetzt in dem Kontext AFMD2-Umsetzung immer wieder mal davon gesprochen, dass das auch für die Verwalter sogenannter OGAFs, also der sogenannten richtlinienkonformen Sondervermögen, neudeutsch USITS gilt. Könnt ihr dazu kurz eine Erklärung abgeben für unsere Zuhörer, weil die Überschrift AFMD2-Umsetzung ja das eigentlich nicht vermuten lässt, dass das auch für Verwalter von OGAF gilt. Ich weiß nicht, Ralf, ob du gleich dazu spontan etwas sagen kannst und sonst gerne Corinna auch noch als Ergänzung dazu.
Ja, sehr gerne. AFMD 2 ist eher eine umgangssprachliche Bezeichnung. In Wirklichkeit wird durch die Richtlinie sowohl die heutige AFMD-Richtlinie als auch die UGAF-Richtlinie geändert. Damit haben wir in Wirklichkeit zwei Änderungen von Richtlinien. Nur in dem Kontext, wie es kommunikativ gerade verwendet wird, steht gerade auch wegen der Themen der Kreditfonds sehr stark das Thema AFMD im Vordergrund der Kommunikation. Die Änderungen sind in beiden Richtlinien parallel und entsprechend haben wir auch die entsprechenden Herausforderungen dann in der Umsetzung. Gerade in Deutschland haben wir beide Richtlinien in einem Gesetz, im KAGB, umgesetzt, was an der Stelle sowieso dazu führt, dass man umgangssprachlich dort etwas mehr dann bei einem als diese klare Rausstellung der beiden Richtlinien macht. Möchtest du das ergänzen, Corinna?
Ja, sehr gerne. Also im Grunde ist es in Luxemburg genauso, mit dem einzigen Unterschied, dass wir die OGAFs und AIFs nicht oder AFMs nicht in einem Gesetz haben, sondern dass in zwei Gesetze aufgeteilt sind, die aber bei der Umsetzung der AFMD 2 parallel laufen werden. Also in Luxemburg, und das hatte ich eingangs gesagt, betrifft das das Gesetz von 2013, das ist das AFM-Gesetz und das OGAF-Gesetz von 2010.
Ja, vielen Dank für diesen kleinen überfallartigen Exkurs. Das war, finde ich, sehr hilfreich, denn der Name ist dann insoweit hier nicht Programm, sondern das Programm geht über den Namen hinaus. Vielen Dank dafür. Ich möchte ganz gern bei Ralf nochmal stehen bleiben, denn wir hatten ja vorhin gelernt, dass der deutsche Gesetzgeber leider wie so oft die Chance nutzt, eine solche Regulierung zu erweitern mit nationalen, in Anführungszeichen, Sonderlocken. Sogenanntes nationales Goldplating. Magst du kurz, Ralf, mal zusammenfassen für unsere Zuhörer? Was sind das für Themen, die in Deutschland on top kommen? In Luxemburg haben wir ja vorhin gelernt, gibt es da gar nicht so viel on top, beziehungsweise eigentlich nur die 1:1 Richtlinienumsetzung.
Und sehr gerne. Was kommt in Deutschland on top auf uns zu? Einmal sehen wir Zusatzpflichten bei registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gerade dort werden die Transparenz- und Berichtspflichten doch nochmal erheblich angepasst. Zudem gibt es immer noch Diskussionen im Gesetzgebungsverfahren, auch für registrierte Manager, bestimmte Dinge bei Schwellenwertberechnungen anzupassen, was am Ende dazu führt, dass der heutige Vorteil der registrierten KVG unter Umständen etwas reduziert werden könnte. Dann haben wir bestimmte zusätzliche Anforderungen bei Service-KVG. Gerade im deutschen Markt kennen wir das Modell der sogenannten Master- oder Service-KVG, was sich erhöhter Beliebtheit betrifft. Dort geht man über den Wortlaut der EU-Vorschrift hinaus und will a. die Transparenz stärken, b. will man im Interessenkonfliktmanagement auch bei sogenannten White-Label-Fonds hier weitere Anforderungen im Gesetzgebungsverfahren durchsetzen. Die Corinna hatte vorhin für den Luxemburger Markt schon angesprochen bei den Optionen, wie ist die Ausnutzung dort. Auch da werden wir im Kreditbereich wie Luxemburg Verbraucherdarlehen nicht ermöglichen, wohingegen etwas positiver der deutsche Markt sich den EU-Verwahrstellenpass Optionen dahingehend leicht nähert, dass dort in bestimmten Situationen die Ausnutzung anderer Verwahrstellen erlaubt werden soll, aber auch das nur sehr reduziert und sehr eingeschränkt, vor dem Hintergrund ein Vergleich der beiden Locations auch kein wirklicher Vorteil. Damit sehen wir diese Themen, die in Teilen negativ sind, in Teilen positiv, wird bei uns aber auch gerade das Thema EEG und die Themen der Förderung bestimmter Themen im Bereich der Energieförderung gesehen. Dort hatte ich bereits die Erleichterung angesprochen bei geschlossenen Sondervermögen, die jetzt im Publikumsfondsbereich zugelassen werden. Bürgerbeteiligungsmodelle bei den Erneuerbaren sind ein Kernpunkt, der gerade in Deutschland politisch auch gewünscht ist. Auch bei den Nebendienstleistungen wird in Deutschland die Möglichkeit geschaffen, dass KVG zukünftig als Benchmark-Administratoren tätig werden und somit ein Geschäftsfeld nutzen können, das ihnen hilft, und bei den schon in Deutschland und Luxemburg angesprochenen Möglichkeiten des Credit Servicing besteht nun auch die Möglichkeit, hier bestimmte Dinge als Nebendienstleistung für KVG zu erbringen, wenn sie es im Hauptgeschäft schon machen und sich diesem Geschäftsfeld nähern können. In Deutschland haben wir im Vergleich zum Luxemburger Markt auch die Besonderheit, dass sehr stark Sondervermögen als TUB genutzt werden. Fonds können üblicherweise entweder in Form einer Firma, einer Gesellschaft oder als Sondervermögen aufgelegt werden. In Deutschland sind hier die Sondervermögen sehr viel üblicher. Diese hatten für die Kapitalverwaltungsgesellschaften bisher den Nachteil, dass ein Haftungsrisiko bestand, dass auch die Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst in die Haftung kam. Hier wird nun eine Haftungsbegrenzung und eine Möglichkeit einer Sondervermögeneinrede geschaffen, womit die Haftung dann auf das Vermögen des Sondervermögens begrenzt wird, was in der Vergleichbarkeit der Haftung die Haftung bei den beiden Typen gleichzieht und insofern hier Risiken auch für die KVG und am Ende damit für den Standort der Insolvenz von KVG reduziert. Darüber hinaus haben wir Präzisierungen bei der Mindestsubstanz. Gerade hier erleben wir in der heutigen Beratungspraxis bereits jetzt, dass die Aufsichtsbehörden diese heranziehen und für Deutschland im Vergleich zu Luxemburg, wo dies bereits 1:1 so war, stärkere Anforderungen stellen und erhöhte Anforderungen an die Substanz der Kapitalverwaltungsgesellschaften und gerade auch bei den sogenannten 2 Vollzeitpersonen, die es sehr stark nachgefragt wird und auch in der Beratungspraxis jetzt schon darüber hinaus Substanz gefordert wird. Damit haben wir kein breites Goldplating in dem Ganzen, aber wir haben dennoch Teile, die in Deutschland hinausgehen.
Vielen Dank. Also ich nehme mit, es gibt in der Tat, sage ich mal, Chancen für die Verwalter. Du hattest angesprochen die Möglichkeit, Dienstleistungen, die man ohnehin erbringt, für die eigenen Sondervermögen zu skalieren, auch an Dritte anzubieten und damit effizienter zu arbeiten. Du hast angesprochen die Begrenzung von möglichen Haftungsrisiken der KVG, also des Verwalters bei der Verwaltung von Fonds. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Also vielen Dank erstmal dafür. Und insoweit ist es ja dann tatsächlich nicht nur bei der europäischen Regulierung, sondern auch bei dem Goldplating so, dass es durchaus Vorteile gibt. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit oder viel von den Fondsmanagern, also von den AIFMs oder von den, wie ich vorhin gelernt habe, OGAF-Managern, die auch betroffen sind. Aber sind allein die Fondsverwalter betroffen durch die Regulierung oder auch andere Stakeholder? Wie würdet ihr das einschätzen? Gerne mal zunächst an dich, Corinna, und vielleicht magst du dann ergänzen, Ralf, aus deutscher Sicht.
Ja, natürlich sind, wie du das gerade gesagt hast, Oliver, primär die AIFMs und OGAF-Verwaltungsgesellschaften betroffen, aber auch im Falle von Delegationen natürlich, die Parteien, an die jeweiligen Aufgaben ausgelagert worden sind, aber auch die Verwahrstellen, wie wir das gerade gehört haben, im Falle von Cross-Border-Optionen oder auch die Portfolio-Manager, zum Beispiel bei kreditvergebenden AIFs. Das heißt, die Fonds an sich sind nur sehr indirekt betroffen, müssen natürlich die Regeln aber auch in ihren Fonddokumenten berücksichtigen.
Herr Ralf, hast du noch was zu ergänzen zu dem, was Corinna gesagt hat? Fällt dir noch was ein?
Ja, sehr gerne. Ich denke, darüber hinaus werden auch die gesamten Vertriebsketten und Vertriebspartner sicher angesprochen sein. Wir hatten bisher zwischen dem deutschen und Luxemburger Markt eine unterschiedliche Handhabung in der Frage, Ist der Vertrieb eine Auslagerung, ja oder nein? Hier versucht man jetzt auf europäischer Ebene eine Klarstellung und Harmonisierung herbeizuführen, die bestimmte Bedingungen mit sich bringt, wann ein Vertrieb als Auslagerung zu sehen ist und wann nicht. Damit werden gerade die Vertriebspartner, die Placement Agents, die Vertragsbeziehungen hier betroffen sein und anzupassen sein. In Deutschland auch noch stark in den Service- und Master-KVG-Strukturen, die Initiatoren und Sponsoren, weil wir hier gerade Klarstellung und zusätzliche Anforderungen haben und wie von der Corinna natürlich schon angesprochen, die gesamten Auslagerungsketten, weil gerade über die Reportingpflichten, Substanzanforderungen damit auch an den Stellen auf einen was zukommt. Und außerhalb von dem Ganzen dürfen wir immer nicht vergessen, auch die EMIR-Umsetzung ist in dem deutschen Gesetz drin. Das führt natürlich dazu, dass neben dem, was AFMD2 uns hier bringt und OGAF, wir auch immer an Clearing-Konstruktionen denken müssen, an CCPs, Reporting, damit auch die gesamte Kette der Unternehmen, die sich mit Derivaten und Derivateabwicklungen am Schluss beschäftigen müssen.
Ja, vielen Dank. Also das heißt in der Tat nicht nur die Fondsmanager, sondern auch Verwahrstellen, auch Dienstleister, Auslagerungsdienstleister, sonstige Dienstleister und insbesondere die Vertriebe. Bei dem Zusammenspiel Kapitalverwaltungsgesellschaft, also AFM oder OGAF-Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle fällt mir noch ein Thema ein, da weiß ich gar nicht, ob wir vorhin drüber gesprochen hatten, nämlich die in Deutschland geplante Änderung der Kündigung des Verwaltungsmandats. Magst du dazu noch kurz was sagen, Ralf? Weil ich glaube, das ist ja dann auch eine wesentliche Änderung jetzt für diese beiden Stakeholder, Verwahrstelle und Fondsmanager/Verwaltungsgesellschaft.
Sehr gerne, Olli. Nach der bisherigen Rechtslage in Deutschland oblag ab der Kündigung der Verwaltung von Sondervermögen die Aufgabe der Abwicklung der Verwahrstelle. Diese Aufgabenteilung, die wir jetzt über Jahrzehnte hatten, soll durch das Gesetzgebungsverfahren geändert werden und zukünftig soll die Abwicklung bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft bleiben. Damit kommen wir tatsächlich auch zu anderen operativen Prozessen, nicht nur der rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern bisher sind die Verwahrstellen in Deutschland so aufgestellt, dass sie die entsprechende Abwicklung machen können. Nun müssen die Kapitalverwaltungsgesellschaften selbst sich einen Aufsatz dafür schaffen und die Abwicklung der Sondervermögen zukünftig eigenverantwortlich tätigen.
Okay, klasse. Ist ja aus Sicht des Investors eigentlich schlüssig, weil die Verwaltungsgesellschaft ja viel näher dran ist am jeweiligen Sondervermögen und ja auch bisher schon die Verwahrstellen in der Regel dann die Abwicklung wieder ausgelagert haben an die Verwaltungsgesellschaften. Jetzt soll es direkt dort bleiben und führt dann in der Tat zu erhöhten operativen und personellen Ressourcen dann natürlich dort, ja. Aber spannend. Das ist mir noch gerade eingefallen. Danke, dass du dazu noch kurz ergänzt hast. Ich bleibe jetzt noch kurz bei dir, denn ich möchte nicht das zweite Gesetz verlieren, das wir vorhin in der Einleitung angesprochen hatten, das Standortfördergesetz. Da geht es ja um das Thema erneuerbare Energieanlagen. Dadurch wird das KGEW geändert. Vielleicht, Ralf, magst du da kurz sagen, was konkret die Änderungen sein werden? Und in der zweiten Schleife, Corinna, würde mich interessieren, wie Luxemburg denn darauf blickt, so vielleicht nach dem Motto, haben wir doch schon lange, brauchen wir nicht? Oder ist das eine Änderung, wo dann vielleicht Deutschland sogar einen Schritt vorne ist? Fragezeichen.
Gerne. Würde ich zunächst damit anfangen, die Änderungen darzustellen. Wir in Deutschland haben einige politische Herausforderungen, bei denen sind unter anderem die Erneuerbaren in Energien und die Infrastruktur. Durch das Standortfördergesetz werden genau diese Themen aufgegriffen und im ersten Schritt wird eine einheitliche Definition der erneuerbaren Energien ins KAGB eingeführt. Das öffnet das entsprechende Fondsregime sehr gezielt dafür. Damit können zum Beispiel Energie- und Ladeinfrastrukturen jetzt zukünftig rechtssicher für Fonds erworben und betrieben werden. Zudem werden bisherige Grauzonen gerade beim Betrieb von PV-Dachanlagen bei Immobilienfonds gelöst und insofern auch die Möglichkeit geschaffen, dass Immobilienfonds hier ohne Umwege und ohne Rechtssicherheiten sehr viel stärker solche Anlagen nutzen können. Auch im Immobilienfondsregime sehen wir die entsprechenden Anpassungen, damit die Infrastruktur und betriebsnotwendige Infrastruktur jetzt gerade gekauft werden kann und damit auch die Infrastrukturquote klar von Immobilienquoten entkoppelt wird. Damit erreichen wir die Förderung, die wir im deutschen Markt gebraucht haben. Wir brauchen Infrastrukturförderung, wir brauchen Förderung der erneuerbaren Energien. Und bisher waren wir gerade über das Fondsregime, also das Regime, was in der Lage war, große Vermögen in den Markt zu schaffen, entsprechend auf dem richtigen Weg. Darüber hinaus sind investmentsteuerliche Vorschriften, die nicht nur das KAGB anpassen, dazu schaffen, damit man einen Parallellauf gerade in einem gewissen Maß im Steuerrecht bekommt, was an der Stelle sehr hilfreich ist, weil nur wenn auch steuerlich zumindest bestimmte Schritte getan werden, das Ganze so funktionieren wird. Damit auch das ein Weg, der, wie wir vorhin gesagt hatten, die Standort Förderung bedingt, und das ist das Wichtige, an der Stelle sind wir an dem Punkt, dass tatsächlich gefördert wird, und da werden Infrastruktur und erneuerbare Energien gerade dem Fondsmarkt so zugänglich gemacht.
Schauen wir mit einem lächelnden Auge nach Luxemburg und sind gespannt drauf, ob ihr sagt, haben wir schon, brauchen wir nicht, oder sagt ihr, nee, das ist in der Tat interessant und da können wir uns was von Deutschland abgucken.
Aus Luxemburger Sicht können wir da tatsächlich entspannt lächeln. Das Standortfördergesetz ist sicherlich wettbewerbsbelebend für Deutschland, hat aber meines Erachtens nach keine unmittelbaren Auswirkungen auf Luxemburg, denn unsere Fondsgesetze sind schon so weit gefasst und so flexibel, dass das bislang in Luxemburg kein Thema war und auch keins sein wird.
Ich habe es mir fast gedacht, aber war trotzdem gespannt. Vielen Dank, Corinna, für die klare Antwort. Was ja noch ganz spannend ist, Ralf, vielleicht als Nachklapp zu der inhaltlichen Erläuterung, ist in der Tat die Perspektive der Investoren. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass die Teile sozusagen von Immobilienfonds, die in Infrastruktur oder solche Anlagen investieren, gedanklich vielleicht abgetrennt werden kann, jetzt aus Sicht eines Investors in eine eigene Quote. Das ist ja nochmal eine andere Regulierungsebene dann für die insbesondere institutionellen Investoren, die der Anlageverordnung beispielsweise unterliegen oder Solvency II. Da bin ich gespannt. Da können wir, glaube ich, nochmal eine eigene Episode unseres Podcasts machen zu dieser Perspektive. Das aber nur als kleine Randnotiz. Kommen wir langsam zum Ende und zu einem Ausblick, aber vielleicht zunächst an euch beide zu der Frage, welche praktischen Auswirkungen das Gesetz auf die Fondsverwalter beziehungsweise, wie wir vorhin gelernt haben, ja auf die verschiedenen Stakeholder im Fondsmarkt hat aus eurer Sicht. Wenn du gerne anfangen möchtest, Corinna, mit der Luxemburger Perspektive, und dann würde uns natürlich auch noch interessieren, wie du das aus Deutschland siehst, Ralf.
Ja, ich habe es ja bereits eingangs gesagt, also ich sehe die Umsetzung der AFMD 2 nicht als Challenge für Luxemburg an. Der überwiegende Teil der ganzen Neuerungen wird in Luxemburg schon seit Jahren so umgesetzt. Beispiel die zwei Conducting Officer, die auf AFM-Ebene, Verwaltungsgesellschaftsebene jetzt erforderlich sind. Wie gesagt, das hat Luxemburg schon sehr lange. Das ist allgemeine Verwaltungspraxis der CSSF. Aber auch die Regeln der kreditvergebenden AIF haben keinen großen Einfluss auf Luxemburg. Es ist ja so, dass in Luxemburg die Debtfonds schon eine sehr lange Geschichte haben. Das heißt, es gibt ja sehr viele. Aber der Anteil an kreditvergebenden AIFs, die tatsächlich von diesen neuen Neuerungen betroffen wären, das so gering, dass es tatsächlich keinen großen Einfluss hat. Von daher, aus meiner Sicht, ist Luxemburg und bleibt Luxemburg ein stabiler Fondsstandort mit erfahrenen Dienstleistern sowie einem Gesetzgeber und einer Aufsichtsbehörde, die sehr eng am Markt ist, sodass tatsächlich die Regelungen, wie ich das gesagt habe, keine großen Auswirkungen haben werden.
Ralf, bist du genauso entspannt aus deutscher Sicht oder siehst du das anders?
Aus deutscher Sicht werden wir die eine oder andere Auswirkung darüber hinaus haben im Vergleich zu der Luxemburger Situation. Ein Thema, was sicher in den Umsetzungen für die deutschen Fondsverwalter stärker ins Gewicht fällt, sind die Liquiditätsmanagement-Tools, die im deutschen Markt bisher nicht so üblich waren, wie vielleicht auch schon vorher im Luxemburger Markt. Damit kommen wir im deutschen Markt an der Stelle, dass wir hier die Voraussetzung erstmal zu schaffen haben über die Ketten. Die Ketten betreffen sowohl die Verwahrstellen als auch die Verwalter der Fonds, die Kapitalverwaltungsgesellschaften. Das gleiche Thema haben wir auch bei den Kreditfonds. Das sind für uns stärkere Veränderungen. Damit ist auch in dem Maß für uns eine stärkere Umsetzung erforderlich. Wie vorhin bereits angesprochen, sind auch für uns die Substanzanforderungen eine gewisse Änderung in dem Maß. Also dort erleben wir auch erhebliche Veränderungen. die Veränderungen im Bereich der Reportings, gerade bei den UGAF-Gesellschaften, sind für diese komplett neu. Damit ist, wenn ich Fondsgesellschaften habe, die nicht bereits aus dem AIF-Bereich solche Reporting-Pflichten kennen, hier ein kompletter Reporting-Aufsatz zu schaffen. Ansonsten ist der Reporting-Aufsatz dem vergleichbar schon existierenden zu erweitern. Auch das ist für die Häuser eine gewisse Umsetzung. Und gerade die Details bei den vorvertraglichen Informationspflichten, nachvertraglichen Berichterstattungen etc. führen dazu, dass die Häuser nicht nur die vorvertraglichen Dokumente anpassen müssen, dass sie die gesamten Berichte Richtung Aufsicht und Richtung Kunden, Jahresberichte etc. anpassen müssen. Und damit sehen wir in der gesamten Wertschöpfungskette einer KVG und der Bereiche durchaus erheblichen Umsetzungsbedarf, der sich von den Produkten über die Abwicklung bis hin am Ende zu den Kunden und auch den Verkaufsmöglichkeiten ausdehnt und damit durchaus da ein nicht ganz so entspanntes Herangehen ermöglicht.
Ja, vielen Dank. Und der Teufel liegt ja, wenn ich das noch abschließen darf, mit einer Erkenntnis, die ich selbst in einem Beratungsmandat hatte, im Detail. Denn künftig müssen Geschäftsleiter von Verwaltungsgesellschaften ihren Wohnsitz in der EU haben, was beispielsweise für natürliche Personen wie im Drittstaat, und das kann ja in Europa beispielsweise auch die Schweiz oder Großbritannien sein, sitzen, dann tatsächlich ein Thema haben, weil sie dann jedenfalls ihren Wohnsitz in eines der EU-Länder verlegen müssen. Stichwort ist die Erreichbarkeit. Das ist in der technischen Welt kaum vorstellbar, aber hier geht es um Zustellungsthemen, die zwischen den europäischen Ländern vereinheitlicht geregelt sind und halt in Drittstaaten unterschiedlich. Und das ist Anlass, das jetzt klarzustellen. Also es sind viele Details, die da auch drin stecken. Deswegen ist es gut, sich da entsprechend vorzubereiten und die Umsetzung auch rechtzeitig zu starten. Viele Häuser haben das ja auch schon getan. Ich weiß nicht, Corinna, ob du noch etwas ergänzen willst zum Thema Vorbereitung. Ich hätte geschlossen aus der Aussage vorhin, wir haben da schon vieles, dass vielleicht auch die Vorbereitungsarbeiten dann gar nicht so umfangreich sind. Aber vielleicht möchtest du noch was ergänzen an dem Punkt.
Ja, gerne. Also im Prinzip muss jetzt jeder AFM, jede Verwaltungsgesellschaft eine Gap-Analyse gegen die AFMD2-Anforderungen machen und schauen, ob ich die verschiedenen Kriterien bereits erfülle oder noch nachschärfen muss. Also das gilt halt insbesondere für die Liquidity-Management-Tools, ob die den Anforderungen entsprechen, aber auch bei den verwalteten, kreditvergebenen AIFs. Und hier sind auch insbesondere die Übergangsvorschriften dann zu berücksichtigen.
Gut. Ja, vielen Dank. Also es ist doch eine ganze Menge zu tun und zu beachten. Stichwort Gap-Analyse. Ich möchte jetzt nochmal unabhängig vom Rechtlichen als Abschlussfrage an euch beide adressieren. Weniger welche Risiken seht ihr, sondern welche Chancen stecken denn da drin in diesen Änderungen für die Fondsverwalter, aber auch für die anderen Stakeholder. Vielleicht möchtet ihr dazu noch ein kurzes Abschlussstatement geben und ich würde auch gerne wieder mit dir anfangen, Corinna, und dann zu dir gehen, Ralf.
Ja, die AFMD schafft insbesondere Rechtssicherheit für kreditgebende Fonds. Es wird ja ein einheitliches EU-Regelwerk geschaffen. Die Liquidity-Management-Tools werden professionalisiert. Das heißt, es gibt eine Standard-Toolbox für die offenen Strategien. Und was ich als Riesenchance auch sehe, ist eine Dienstleistungserweiterung. Das heißt, die AFMs oder Verwaltungsgesellschaften können fondsnahe Dienstleistungen jetzt auch an Dritte anbieten, was natürlich auch zusätzliche Umsatzquellen für diese Dienstleister schaffen könnte.
Klasse, Ralf. Anything to add?
Aus deutscher Sicht begrüßen wir natürlich, dass wir in Teilen jetzt eine 1:1 Umsetzung gerade im Kreditbereich haben, was dazu führt, dass da bisherige Vorteile des Luxemburger Standorts nicht mehr so ins Gewicht fallen, sondern wir jetzt dort zu einem Level Playing Field kommen. Zudem haben wir in Deutschland neue Produktmöglichkeiten, Produktfenster wie geschlossene Publikumssondervermögen oder auch Bürgerenergie. Fonds damit auch dort zu sehen, es gibt neue Chancen, es gibt Produktmöglichkeiten. Auch kann man, gerade wenn man jetzt im USITS und OGAF-Strang unterwegs ist, bestimmte Dinge aus der bisherigen AIF-Welt kopieren. Man kann also Dinge breiter verwenden, wenn man in beiden Produktwelten unterwegs ist. Und wir sehen gerade für den deutschen Markt bei der Service-KVG, dass das anerkannte Modell jetzt zwar mit ein paar zusätzlichen Voraussetzungen versehen wird, aber wir damit eine stärkere Rechtssicherheit auch in diesem Modell haben. Und die KVG haben die Chance, Nebendienstleistungen zu erbringen. Das hatte die Corinna gerade schon für Luxemburg angesprochen. Da ist gerade bei uns jetzt die Benchmark-Administration oder das Kreditservicing eine Chance zu sagen, wenn sich hier Kapitalverwaltungsgesellschaften im Hauptgeschäft die Kosten, das Know-how, den Aufbau so weit ermöglichen, dass sie es auch zentral an Dritte erbringen können. Damit haben wir in dem Bereich doch erhebliche Chancen. Und auch schon die angesprochenen Infrastrukturthemen sind eine Möglichkeit, in der wir gerne in einem weiteren Podcast sprechen können, gerade wie Versicherungen, andere Investoren. Da haben wir erhebliche Chancen, gerade weil institutionelle Investoren hier die Möglichkeit bekommen, zusätzliche Quoten und damit zusätzliche Investments zu ermöglichen.
Ja, klasse. Danke für eure Einschätzung, für eure klare Beschreibung, was da auf den Markt zukommt, den Fondsmarkt zukommt, welche Chancen damit verbunden sind, aber auch welche Herausforderungen. Hat sehr viel Spaß gemacht, mich da heute mit euch auszutauschen. Ich, / wir, möchten uns bei Ihnen allen fürs Zuhören bedanken, für Ihr Interesse. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Also hören Sie wieder rein, wenn es Ihnen gefallen hat. Wir werden dranbleiben und werden genug Themen haben, mit denen wir Sie weiter informiert halten können. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Bis zum nächsten Mal.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Es war ein wirklich spannendes Thema. Auch gerade der Austausch über verschiedene Länder macht es dann doch immer sehr interessant, nicht nur den Einblick zu sehen. Deshalb freue ich mich.